heute bei «Apropos» die Olympischen Spiele in Paris. Wettschwimmen in der Seine, Beachvolleyball vor dem Eiffelturm und Dressurreiten im Garten von Versailles.
Welcome to Road to the Olympic Games 2024. We're here in Paris.
Ab heute bis am 11. August steht die französische Hauptstadt Paris ganz im Zeichen von sportlichen Wettkämpfen. Es sind nämlich die Olympischen Spiele.
Guter Start von Mosinga Gambonchi.
Hat er gebückt?
Ja!
Yes!
Matthias Flückiger!
Representing Switzerland, Noah Potti!
Was uns bei diesem riesigen Sportevent erwartet und welche Schweizer Athletinnen und Athleten dürfen auf Medaillen hoffen, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit Monika Schneider. Sie ist Sportredaktorin und Leichtathletik-Expertin beim «Tagi» und «Tamedia» und erst gerade in Paris angekommen. Hallo Monika.
Hallo Mirja.
Monika, du bist ja seit Mittwoch in Paris. Wie präsent sind gerade so die Olympischen Spiele, wenn man da in Paris aus dem Zug steigt?
Ja, unter Umständen sind sie schon sehr präsent, wenn man in den Zug einsteigt, weil der TGV, die haben den Zug so angemalt, die rot-weisse Farbe, und haben auch das Motto drauf gesprayt, das gilt für die Schweizer. Wir haben das Glück nicht gehabt, aber ganz viele andere werden es haben, wenn sie nach Paris fahren. Und wenn man natürlich in Paris im Gare du Lion dann aussteigt, dann merkt man dann schon, dass etwas los ist. Es hat ganz viele Helfer rum, Volunteers in ihren Shirts, die einem Fragen beantworten, die Schilder aufheben, die Leute suchen. Also das Übliche, wenn man ein grosses Event, wo man probiert, die ankommenden Leute ein bisschen zu kanalisieren. Und ganz viele müssen dann natürlich weiter, weil man bleibt ja nicht dort, sondern die Stadt ist riesig. Das haben auch wir gemacht. Wir sind unsere Akkreditierungen abholen und dann wird es dann natürlich schon sehr olympisch. Also dann merkt man schon, aha, jetzt geht es langsam los, so ein bisschen das Kribbeln. Man trifft Kollegen, die man an anderen Wettkämpfen schon getroffen hat.
Also das Kribbeln spürst du schon ein bisschen. Das ist ja wirklich auch ein riesiger Event in der Sportwelt. Wie viele Besucherinnen und Besucher werden da erwartet?
Paris hat, glaube ich, 12 bis 13 Millionen Einwohner. Das grosse Paris, und sage und schreibe, 15 Millionen werden erwartet. Also man hat Billet verkauft für 10 Millionen. Das sind auch schon die 3 Millionen dabei für die Paralympics. Aber da kommen natürlich ganz viele Touristen auch sonst, weil Paris hat das ganz clever gemacht, wie 2012 London schon, dass man sehr viele Wettkämpfe einfach so als Zuschauer an der Strasse schauen kann, ohne dass man ein Ticket braucht. Das sind Rad-Events und solche Sachen, Triathlon. Und das haben sie sehr clever gemacht, dass man halt natürlich die touristischen Hotspots zu olympischen Hotspots gerade macht.
Was bedeutet denn jetzt die Olympischen Spiele für eben Paris als Stadt? Wie bereitet man sich auf so etwas vor?
Ja, das sind natürlich sehr, sehr langjährige Vorbereitungen. Paris hat die Spiel, wenn es mir recht ist, vor 7 Jahren bekommen oder sogar 8 Jahre zugesprochen bekommen. Damit verbunden sind ja auch immer Projekte, wo man dann probiert, der Stadt etwas zurückzugeben, dass die Stadt wirklich nachher etwas hat davon. Das ist jetzt hier in Paris so passiert, dass man in einem Gebiet im Norden das Olympische Dorf gebaut hat, wo nachher ganz viele Menschen werden wohnen. Das ist ein neues Quartier, das vorher halt eben nichts war. Und das ist sicher ein Nutzen, den die Stadt nachher wird haben dafür. Man probiert natürlich bei der Olympia-Infrastruktur, was nicht immer wirklich gelingt, dass man möglichst wenig Infrastruktur probiert zu bauen. Aber je grösser eine Stadt ist, desto mehr ist schon vorhanden. Also wenn man an Tennis denkt, wo in Roland-Garros gespielt wird, wo das French Open auch stattfindet. Es gibt grosse Fußballstadien, die schon vorhanden sind. Also Paris hat schon ganz vieles gehabt und hat nur sehr wenig müssen bauen. Also von dem her ist es fast wichtiger, was Paris profitiert nebenher, eben beispielsweise vom Olympischen Dorf her.
Ein grosses Thema ist ja auch immer die Sicherheit an so einem grossen Event. Wie viel merkt man jetzt schon von dem?
Das ist allpräsent. Es ist natürlich auch jeden Olympischen Spielen ist die Sicherheit ein Thema, aber in Paris, wo man eben die terroristischen Anschläge kennt von der Vergangenheit, ist das noch viel ein grösseres Thema. Man weiss auch, dass aus anderen Ländern Spezialeinheiten da sind. Es sind 45'000 Polizisten im Einsatz. Darunter hat es, soviel ich weiss, auch 15'000 Soldaten, die in Bereitschaft sind. Da fahren Sachen durch die Strassen, die wir würden eher in einem Krieg erwarten, aber die natürlich einfach für die Sicherheit von allen da sind.
Also Panzer, so?
Ja, nicht gerade Panzer, aber panzerähnliche Fahrzeuge, die man dann auch ganz leicht erkennen kann. Paris ist im Moment ein Hochsicherheitstrakt.
Du hast vorher schon gesagt, Monika, man versucht aber jetzt ja auch die schönen Seiten von Paris, also die touristischen Hotspots, sozusagen zu nutzen, die als Schaufenster zu stellen, auch im Rahmen dieser Olympischen Spiele. Was sind so die wichtigsten Austragungsorte jetzt in den nächsten Wochen?
Ja, das ist absolut so. Und Paris hat das Wahrzeichen der Welt. Gibt es irgendetwas Berühmteres als der Eiffelturm? Wahrscheinlich nicht. Und Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer haben das Glück, dass sie dort drunter spielen dürfen. Paris hat Stadien, also denken wir an die Stade de France, die gebaut worden ist für die WM 1998, wo sie dann auch Weltmeister geworden sind, wo aber natürlich auch ganz viele kulturelle Sachen drinnen stattfinden. Also auch das ist ein spezieller Ort für den Sport jetzt. Aber was sie ganz toll gemacht haben, sie haben beispielsweise Place de la Concorde, einen riesigen Knotenpunkt, haben sie absolut abgesperrt. Und dort drauf, das ist jetzt der Platz der Jugend. Ich sage den Platz der Jugend, weil dort drauf Sportarten wie Breaking, das ist eine neue Sportart an den Olympischen Spielen, aber auch 3x3 Basketball, also ein abgeändertes Basketballspiel stattfindet, aber auch BMX-Freestyler wirbelt dort umeinander. Also so alle die dynamischen, urbanen Sportarten, die finden auf dem Platz statt. Und zwar nebeneinander, die Zuschauer flanieren, sie können dort schauen, sie können da schauen. Und das hat Paris sehr schön gemacht, dass sie halt eben die grossen Plätze und die berühmten Spots genutzt hat, wie auch Schloss Versailles natürlich, wo allerdings ein bisschen ausserhalb liegt. Aber ein ganz schöner Ort ist für die ganzen Pferdesportveranstaltungen, fürs Springen, das Eventing, wo sie halt auch im Wald unterwegs sind und fürs Dressurreiten. Das ist eine unheimlich schöne Kulisse. Und natürlich auch riesige Motivationen für die Athleten.
Mhm. So ein bisschen Dressurreiten vor dieser Schlosskulisse, das kann man sich durchaus noch vorstellen. Ein paar Austragungsorte haben ja im Vorfeld auch schon für Gesprächsstoff gesorgt. Allen voran die Seine, der Fluss, der durch Paris fließt. Wieso?
Ja, in Paris herrscht seit 1923 ein Schwimmverbot in der Seine, weil ganz einfach das Wasser viel zu dreckig wird, um dort drinnen zu baden und halt Krankheiten auslöst und Magenprobleme etc. Man hat trotz allem geplant, dass das Langstreckenschwimmen in der Seine stattfinden soll. Auch Triathleten sollen in der Seine schwimmen. Das war ein sehr gewagter Plan, weil man wirklich jetzt Anstrengungen unternehmen musste und ganz viel Geld investieren, damit das Wasser sauberer wird. Und das ist ja nicht ganz einfach. Und man hat es ja gesehen oder gehört oder gelesen in der Presse in den vergangenen Tagen. Es soll viel besser sein. Also die Bürgermeisterin, die Sportministerin, alle haben sich ins Wasser gewagt. Sie haben sehr demonstrativ ein paar Krauzüge gemacht.
Allez, on y va! On y va!
Elle l'avait promis, elle l'a fait pour prouver que la Seine est prête à accueillir les Jeux Olympiques. Anne Hidalgo s'est baignée ce 17 juillet.
Es kann gut sein, dass nicht mehr einmal mehr die Qualität des Wassers das Problem ist, sondern die Menge des Wassers. Wir haben das in Zürich in den vergangenen Tagen auch gehört, dass so viel Wasser die Limmat abfließt, dass es sehr gefährlich ist zum Schwimmen. Es fließt im Moment so viel Wasser zu Ende ab, dass das möglicherweise auch ein Punkt ist, der nicht ganz außer Acht gelassen werden soll. Im Moment hört man aber noch nicht, dass es zu Änderungen kommen soll oder dass man etwas absagen oder verlegen müsste. Diese Sachen könnten alle in einem Bäder geschwommen werden. Oder, was man jetzt gesagt hat, es hängt offenbar auch sehr vom Wetter darauf ab. Wenn es regnet, wird das Wasser wieder dreckig und braucht offenbar nachher 24 Stunden, bis es einigermaßen wieder in einem Zustand ist, wo man dann wirklich drinnen auch schwimmen kann. Und so wären wir jetzt auch bereit, die Veranstaltungen um 1, 2, 3 Tage zu verschieben.
Also so wirklich, wirklich sauber ist das Wasser dann vielleicht doch nicht?
Das kann gut sein, aber ich will das hier nicht verschreien.
Komm, wir schauen mal ein bisschen aufs sportliche Programm und auf die Athletinnen und Athleten aus der Schweiz. Wie gross ist die Schweizer Delegation, die jetzt nach Paris gereist ist?
Es sind 128 Athletinnen und Athleten. Das ist eine riesige Gruppe, und zwar so viel wie seit 1984 nicht mehr. Aber man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass alle miteinander anreisen, sondern die haben ganz individuelle Pläne. Die einen sind ja am Samstag schon im Einsatz und die anderen erst 2 Wochen später. Also das ist wirklich ein Kommen und Gehen im olympischen Dorf wie in einem Bienenhaus. Dazu wohnen nicht ganz alle im Olympia-Village, weil es sind eigentlich ja nicht nur Spiele in Paris, sondern es sind Spiele in ganz Frankreich. Also das Segler beispielsweise findet in Marseille statt. Die Segler wohnen natürlich in Marseille. Das Fußballturnier ist in Städten in ganz Frankreich. Wie wir sicher auch schon gehört haben, Schwellenreiten ist in Tahiti. Und es gibt auch sonst noch Locations in und um Paris, wo es für die Athletinnen und Athleten einfacher ist, wenn sie dort wohnen, rein distanzmässig und nicht im Olympia-Village.
In welcher Sportart hat denn die Schweiz am meisten Athletinnen und Athleten? Oder anders gefragt, wo sind wir besonders stark?
Das ist nicht ganz gleich.
Okay.
Also wir haben die grösste Fraktion innerhalb von dieser 128-köpfigen Delegation. Das sind Leichtathletinnen und Leichtathleten. Da haben wir 35 dabei, 22 Frauen und 13 Männer. Aber Leichtathletik ist ausgerechnet eine von diesen Disziplinen, wie auch das Schwimmen. Das sind globale Sportarten. Also Leichtathletik gibt es praktisch aus jedem Land der Welt. Und so ist die Konkurrenz absolut riesig.
Wo sind wir denn stärker?
Wir haben in ganz vielen Orten unsere Stärken. Also beispielsweise im Springreiten, wo wir mit dem Steve Gerda einen Olympiasieger von 2012 dabei haben, wo eines der besten und stärksten Ross im Moment reitet. Im Schwimmen der Noé Ponti, die grösste Überraschung war vor 3 Jahren in Tokio, wo als 20-Jähriger völlig unbekümmert und jung einfach zu Bronze geschwommen ist. Er ist nur noch stärker geworden in der Zwischenzeit. Er kommt als Nummer 2 der Welt hierher. Also auch er hat wieder seine Chance, und zwar zu mehr als eine Bronzemedaille. Wir haben den Simon Ehammer bei den Leichtathleten, der in einer absoluten Luxussituation ist. Er ist ja ein eigentlicher Zehnkämpfer, der aber eine Schulteroperation hatte und einfach noch einen kleinen Trainingsrückstand in Teilen Disziplinen hat. Darum verzichtet er auf den Zehnkampf und macht jetzt nur den Weitsprung. Allerdings gehört er dort auch zu den Besten der Welt. Also im Moment ist er auch das Nummer 2 der Welt. Wir haben gerade 3 Mountainbiker dabei. Wir haben aber auch einen Weltmeister im Judo dabei. Wir haben mit der Ruderer, am anderen Gulich mit seinem Kollegen Rösli, haben wir auch Weltmeister dabei. Wir sind ganz breit aufgestellt in ganz vielen Sportarten. Und manchmal, wir haben es das letzte Mal gesehen in Tokio, es gibt Überraschungen. Die einen haben ein bisschen Glück, die anderen haben ein bisschen Pech. Man kann es nicht einfach, es ist keine exakte Wissenschaft, man kann es nicht voraussagen.
Wir wenden mal auf ein paar Personen, die könnten die Olympischen Spiele prägen könnten, ein paar Schweizerinnen und Schweizer, ein bisschen genauer schauen. Wir haben nämlich Sportredaktorinnen und Redaktoren von uns gebeten, uns zu erzählen, wer sie ganz besonders interessant findet an diesen Olympischen Spielen und warum.
Guter Start von Mushinga Kambunji. Das ist gut gewesen von Pitachi Kambunji.
Mein Name ist Marco Oppliger, ich bin Sportredakteur bei Tamedia. Besonders gespannt bin ich auf die Leichtathletik-Wettkämpfe, insbesondere auf die Schwestern Kambunji, Mushinga und Itachi. Ich habe die beiden kürzlich zum Interview getroffen. Es sind wirklich zwei spannende junge Frauen. Spannend darum, weil es außergewöhnlich ist, dass zwei Schwestern auf so einem hohen Niveau performen. Oder? Also, sie haben 10 Jahre Altersunterschied. Mushinga, die Ältere, ist seit 2014, seit der Leichtathletik-WM in Zürich, ist sie eigentlich immer da, wenn ein Grossanlass ist. Und sie liefert konstant immer. Sie hat jetzt bei 9 Grossanlässen Medaillen geholt. Das ist wirklich absolut außergewöhnlich. Und die Itachi Kambunji macht Hürdensprint. So in dieser Art. Erst seit 4 Jahren. Sie war vorher Mehrkämpferin gewesen. Und sie ist jetzt 22 und hat schon 2 EM-Medaillen gewonnen. und ist schon im WM-Finale gestanden und hat wirklich das Potenzial, um in Olympia-Finale zu kommen. Je nachdem ist sogar vielleicht mehr möglich, oder? Weil bei ihr habe ich das Gefühl, es gibt keine Grenzen. Sie hat den hinterdrangen Wettkampf ausgegangen in der letzten Zeit, aber das war vor allem Vorsichtsmassnahmen gewesen, wegen Hamstring-Problemen. Das haben viele Sprinter im Oberschenkelbereich. Aber ich habe mich heute noch mal informiert, also es ist alles eigentlich im grünen Bereich. Und bei Mushinga Kambunchi ist es speziell, oder? Sie ist schon vor 3 Jahren ist sie in 3 Olympia-Finale gestanden, unter anderem über 100 Meter zusammen mit Raila Del Ponte, mit einer anderen Schweizerin, die jetzt verletzt ist. Was eine unglaubliche Geschichte war. Und dass eine Schweizerin in 3 Olympia-Finals steht, ist krass. Und sie möchte es jetzt wieder schaffen. Und eben, wenn man sieht, wie gross die Leistungsdichte im Sprint ist, ist schon nur in ein Finale zu kommen, in ein Olympia-Finale zu kommen, ist für sie eigentlich wirklich unfassbar gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es in 3 Finals schafft. Also, es wäre überragend, aber es wird sehr schwierig. Aber ich traue ihr zum Beispiel zu, am 3. August, wenn der 20 ab 9 am Abend, der Olympia-Finale über 100 Meter wird sein, dort traue ich ihr durchaus zu, in der zu laufen.
Trikot weg mit dem Regenschiele. Was für eine Demonstration! Flückiger gewinnt in Lege.
Mein Name ist Christian Brünker, ich bin Sportredakteur bei Tamedia. Bei dem Schweizer Sportler, den ich sicher an diesem Spiel genau anschauen, ist der Berner Mountainbiker Matthias Flückiger. Er hat 2 turbulente, leidvolle Jahre hinter sich mit einer provisorischen Sperre, Dopingsperre, die sich herausgestellt hat, stand jetzt, dass es einfach schlicht nicht war. Trotzdem hat er wirklich ganz fest gelitten und ist jetzt zurück auf der grossen Bühne an seinem letzten Spiel. Und es wird meiner Meinung nach spannend gewesen, zu sehen, wie befreit der Matthias Flückiger fahren kann nach einer Vorbereitung, wo wirklich alles andere als optimal war. Gerade weil seine Geschichte so speziell ist, scheint mir das Hinschauen bei ihm sehr angebracht.
Matthias Flückiger!
Die Albi schön aufgestochen, hat die Handstandposition. Das ist jetzt wichtig. Richards?
Ich bin David Wiederkehr, Sportredakteur von der Redaktion Tamedia und momentan in Paris. Die Sportler, die ich besonders auf sie schaue, zumindest in den ersten Tagen, sind unsere Kunstturner. Das Quartett bestehend aus dem Noé Seifert, Florian Langenegger, Luca und Matteo Ciubellini und Taha Serhani. Die Mannschaft hat das Ziel, sich für das Finale der besten 8 Mannschaften zu qualifizieren, was ein extrem hohes Ziel ist und sicher sehr schwierig zu erreichen ist, vor allem, weil die Mannschaft enorm jung ist. Der Schweiz ist in der Vergangenheit aber immer wieder gelungen, sich in diesen besten 8 festzusetzen. An 3 der letzten 4 Olympischen Spiele sowie an 5 der letzten 6 Weltmeisterschaften ist ihnen der Coup jedes Mal gelungen. Und ich bin besonders gespannt darauf, zu schauen, wie sie sich, die Turner der neuen Generation, sich das mal schlagen.
Anstellen, doppelt gebückt.
Ja!
Yes! Genau!
Oh,
das, was er bringt.
Monika, du hast schon ganz viele Namen genannt. Jetzt möchte ich einfach gerne noch einen von dir hören. Welche Schweizer Athletin, welcher Schweizer Athlet ist für dich besonders interessant?
Ich habe ihn bereits erwähnt, das ist der Simon Ehammer. Er ist von seiner Natur her ganz ein spezieller Athlet. Er ist ein, man würde sagen, ein outspokener Athlet. Er scheucht sich nicht, seine Ziele zu formulieren. Das hat er seit dem Anfang gemacht. Ziel, wo kein Schweizer je formuliert hätte. Und von dem her ist er für mich ist er ein ganz spezieller Athlet. Und eben dadurch, dass er in dieser Situation ist, dass er ein Alleskönner ist, im Prinzip ist er der König der Leichtathleten. Er kann alles. Er kann aber auch die Spezialisten herausfordern.
Gibst du ihm Bronze, Silber, Gold?
Ich gebe ihm Silber.
Gut. Wenn er jetzt Gold macht, dann kann er auch dich noch überraschen.
Ja.
Es gibt ja auch einen Namen, der nicht für die Schweiz antreten wird. Um wer geht es da?
Genau, das ist der Dominic Lobalu, der 25-jährige Läufer, der 2019 in die Schweiz gekommen ist. Er war ein Flüchtling, er war in Genf an einem Wettkampf und ist dann abgesprungen und hat sich in der Schweiz durchgekämpft, ist in Kanton St. Gallen gelandet, in Abtwil, und hat dort einen Trainer gefunden, im Markus Hagmann, der nicht nur sein Trainer ist, sondern er ist sein Mentor geworden, er ist sein Betreuer geworden, er ist sein Förderer geworden, alles miteinander. Der Schweizerische Leichtathletikverband hat Ende letztes Jahr den Antrag gestellt bei World Athletics, dass er das Recht überkommt, dürfen für die Schweiz an internationalen Meisterschaften starten, das heisst an Europameisterschaften und Weltmeisterschaften. Das darf er jetzt. Er ist Europameister geworden über 10'000 Meter, er hat über 5'000 Meter Bronze gewonnen, aber das Internationale Olympische Komitee hat gesagt, nein, das geht nicht. Der junge Mann hat den Schweizer Pass noch nicht. Das heisst, er darf auch nicht für die Schweiz antreten an Olympia. Sie haben ihm angeboten, dass er für das Refugee-Team starten darf. Das ist ein Flüchtlingsteam. Krux mit dem war, dass er 2019 aus einem Flüchtlingsteam geflohen ist, weil er dort nicht so behandelt worden ist, wie man es ihm versprochen hat. Und für ihn war es jetzt nicht die schönste Lösung, jetzt wieder für ein Flüchtlingsteam zu starten, worauf dann sein Trainer und sein ganzes Umfeld probiert haben, mit dem IOK Bedingungen auszuhandeln, wie der Domi Globalu trotz allem könnte in Paris starten. Es ist sehr eine gute Lösung herausgekommen. Er darf mit dem Schweizer Team reisen, er darf im Schweizer Team wohnen, er darf seinen eigenen Trainer mitbringen, aber er wird nicht in der rot-weißen Farbe starten.
Also sozusagen doch auch ein bisschen Teil zumindest von der Schweizer Delegation, auch wenn er nicht für die Schweiz wird antreten. Wir haben über den Dominik Lobalu auch schon ein Apropos-Folge gemacht. Wir können ja gerne noch verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Jetzt abgesehen von der Schweizer Delegation, was sind so die prominentesten Namen, die man in den nächsten Wochen wird sehen?
Ja, das ist ganz sicher die US-Überturnerin, muss man sagen, Simon Biles, wo in alter Stärke oder noch ein bisschen besser zurück ist. Vielleicht erinnern sich Teil Zuhörer noch an 2021 in Tokio. Sie hat ihren Wettkampf schon gleich abgebrochen und hat dann gesagt, ihr geht es mental nicht gut. Sie müsse sich um ihre mentale Gesundheit zuerst kümmern, bevor sie jetzt hier fertig turnt. Es gibt weitere Namen wie die NBA-Spieler LeBron James, Steve Curry. Es gibt aber auch einen Schwimmer, einen einheimischen Schwimmer, der vor allem das einheimische Publikum da in Ekstase wird versetzen. Das ist der Leo Marchand. Es gibt ganz viele Namen, die man aufzählen könnte. Aber ich glaube, das kommt dann halt ein bisschen auf Vorlieben darauf an, die man hat. Und eben dann das Gefühl hat, dass sie eine grosse Figur oder nicht.
Also die ganze Übersicht findet man auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir können die auch noch verlinken. Da sieht man zum Beispiel auch, wenn Simone Biles das erste Mal wieder ihr Comeback hat. Dass sie hat einen Wettkampf aufgeben musste, das war ja eben 2021 gewesen, an den Olympischen Sommerspielen damals in Tokio. Die hätten ursprünglich 2020 stattfinden, sind wegen Corona verschoben worden. Was waren das für Spiele gewesen?
Ich war an diesen Spielen gewesen. Es waren ganz eigenartige Spiele gewesen. Also man hat Spiel ohne Leben rund um die Wettkampfstätten herum. Es war auch recht eine bemühende Atmosphäre gewesen für die Athletinnen und Athleten. Also sie haben weder ein Echo von der Tribüne gehabt, noch haben sie Familienmitglieder und Freunde gehabt, die dabei gewesen sind, die ihnen ein bisschen Halt gegeben haben. Das waren verrückte Spiele gewesen, wo aber gerade aus Schweizer Sicht auch einen Vorteil kann, wie der Ralf Stöckli, der Delegationschef, letztens erwähnt hat. Es sind alle ganz fokussiert gewesen. Also niemand war abgelenkt gewesen durch irgendetwas. Also keine Freunde treffen, keine Familie treffen, kein Sepp, kein dieses. Bewegungsfreiheit war absolut eingeschränkt gewesen. Und durch das sind ganz viele sind einfach wirklich sehr fokussiert gewesen. Und das ist möglicherweise dann schon auch noch ein Plus gewesen von diesen Spielen. Aber ich glaube, niemand würde sich die zurückwünschen. Wirklich nicht.
2024, jetzt wird das Bild recht anders aussehen. Corona-Massnahmen sind aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es wird wieder überall Publikum geben. Wird es auch wieder so viel sportliche Erfolg geben wie in Tokio?
Du sprichst die Schweiz an, wenn ich dich richtig interpretiere.
Genau.
Aber Tokio war schon eine Ausnahme. Wir haben in Tokio 13 Medaillen gewonnen. Das war ein absoluter Rekord. Man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass das nochmal passieren wird, weil die Faustregel ist, es braucht 3 Chancen für eine Medaille. Auch der Ralf Stöckli hat gefunden, man orientiere sich wohl besser an Rio, wo wir 7 Medaillen gewonnen haben. Das ist eigentlich viel realistischer. Es kann eine dazukommen durch Glück, zwei durch Glück. Es kann aber auch jemand Pech haben. Also für so ein kleines Land wie die Schweiz mit 8 Millionen Einwohnern sind auch 8 Medaillen sind ein sehr, sehr anständiges, wären 8 Medaillen ein sehr, sehr anständiges Resultat.
Also Monika, jetzt wollen wir natürlich von dir eine genaue Zahl wissen und wir werden dich in 2 Wochen sicher auch darauf behaften, wie viele Medaillen, Gold, Silber, Bronze bringt die Schweizer Delegation aus Paris heim?
Ich bleibe bei 8 Medaillen.
Okay.
Es werden 8 Medaillen und eine davon wird eine goldige sein. Ich sage aber nicht, wer die goldige wird gewinnen. Cool. Ich habe eine Vorstellung, aber die kann sich selber jeder ausdenken. Und Silber und Bronze, das liegt manchmal so nahe beieinander. Das kann dann 4 und 3 sein, das kann 6 und 1 sein, wie auch immer dann.
Die nächsten Tage und Wochen werden es jetzt zeigen. Heute am Freitag geht es los mit den Olympischen Spielen. Was erwartet euch jetzt an der Eröffnung?
Das sind wir ehrlich gesagt selber gespannt. Alle sind sehr gespannt, weil es so etwas noch gar nie gegeben hat. Das ist ein absolutes Novum, dass eine Eröffnungsfeier nicht im grossen Stadion stattfindet. Es findet auf der Seine statt. Alle Athleten, die daran teilnehmen wollen, werden auf rund 100 Boot, Schiff, werden 10 abgefahren. Das hat es noch nie gegeben. Es gibt Kritiker, die sagen, das ist schon fast kriminell, was man da macht, weil das natürlich sehr schwierig ist, das ganze Gelände. Die Strecke ist 6 Kilometer, wo man sicherheitstechnisch abdecken muss. Darum ist die Kritik recht gross im Moment noch, aber ist die Freude wahrscheinlich ebenso gross.
Und noch eine kleine Randnotiz. Der Snoop Dogg, also der Rapper, hat glaube ich auch noch einen kleinen Auftritt, oder?
Ja, er ist einer von drei, die das Olympische Feuer durch Paris tragen. Er wird es auch im Norden von Paris machen. Das ist aber nicht der einzige Auftritt, den er wird haben. Er ist nämlich auch noch Kommentator bei NBC. Also beim amerikanischen Sender, der das Recht hat an den Olympischen Spielen. Und das macht er schon sehr lange, weil er nämlich absolut fasziniert ist von den Athleten, die auf den Punkt her dann ihre Leistung bringen. Und er kommt aus dem Grossraum von Los Angeles. Und in Los Angeles findet in 4 Jahren wieder Sommerspiel statt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er sich den Platz natürlich will sichern will, wenn er ein Heimspiel hat.
Ich habe so einen Verdacht, was könnte der Soundtrack sein, wenn er die Fackeln durch Paris trägt. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Monika, du wirst ja jetzt vor Ort sein und darüber berichten, vielleicht weniger über so einen Auftritt vom Snoop Dogg, aber mehr über die Sportlerinnen und Sportler. Auf was freust du dich persönlich am meisten?
Auf volle Stadien. Viele Menschen, die am Sport kommen, das ist, glaube ich, schon das Vermächtnis von den Olympischen Spielen, dass es einfach Spiele sind, die auch für die Zuschauer sind. Darum auch der Eindruck von Tokio, dass das wirklich unter uns gesagt durchgestiert war. Und jetzt findet wieder echtes Spiel statt.
Dann wünsche ich dir viel Spass im Getümmel. Vielen Dank für das Gespräch.
Merci vielmals, ich danke auch.
Die ganze Berichterstattung von Monika Schneider und ihren Kolleginnen und Kollegen von der Sportredaktion, die findet man natürlich bei uns in den nächsten Wochen auf der Webseite und auch in der App. Und wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode auch eine Vorschau zu den Olympischen Spielen. Und wenn man noch mehr möchte zu Olympia hören im Podcast, dann kann ich euch an dieser Stelle auch nochmal unseren Podcast zu der Florence Griffith Joyner empfehlen. Der Christoph Gertsch und der Michael Krogerus vom Magazin vom Tagesanzeiger haben sich mit dieser Rekordsprinterin auseinandergesetzt, die vor 36 Jahren, 1988, den Rekord über 100 Meter aufgestellt hat und wo auch ein ziemlich bewegtes Leben hatte. Das kann man hören in einer 7-teiligen Serie. Den Link dazu den findet ihr auch in den Shownotes. Und das war es für diese Woche mit «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Monika Schneider in Paris und produziert hat die Folge Noah Fentz. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.